Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Herzlich willkommen zum Breitband im Deutschlandradio Kultur. Heute wieder mit der Gesprächsausgabe. Das heißt, eine Stunde, ein Thema, in diesem Fall drei Gäste und ich, Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Viele, fast alle von uns eigentlich, genießen ja jeden Tag die unbestrittenen Vorzüge dieser ganzen digitalen Geräte, allen voran Smartphones, Tablets, Notebooks, aber eben auch Fernseher, E-Reader und nicht zuletzt die guten alten Schreibtischrechner. Doch wer mal wie ich, auf einer dieser riesigen, stinkenden Elektroschrottmüllhalden war, zum Beispiel vor den Toren der ghanaischen Hauptstadt Accra, wo Kinder eben Quecksilberdämpfe einatmen aus diesem ganzen Digitalmüll, den sie da von uns ausweiden, der weiß, diese glänzenden Geräte hinterlassen eine ziemlich ätzende und giftige und sehr langlebige Spur. Wohin führt diese Spur? Wie sieht sie aus? Warum können wir Geräte so schwer reparieren? Gehen Drucker, Fernseher vielleicht sogar geplant kaputt, weil damit wir neue kaufen? Nachhaltige IT, das ist heute unser Thema und ich bin froh, drei sehr kompetente Gäste hier bei mir im Studio sitzen zu haben. Das ist allen voran Julia Otten. Sie arbeitet bei German Watch, einer Umweltorganisation, und Frau Otten beschäftigt sich mit fairem Wirtschaften und fairen Lieferketten. Was ist das, fair?
Na, es geht um die sozialen und ökologischen Kriterien in der Lieferkette, ob die berücksichtigt werden, inwieweit, also Arbeitsstandards, Gesundheitsstandards, was hat das für ökologische Auswirkungen? Der Abbau von Rohstoffen zum Beispiel, inwieweit werden Menschenrechte verletzt, Vertreibung und etc.
Alles relevante Themen, auch für die Herstellung von Fernsehern und Smartphones. Da werden wir gleich am Anfang drüber reden. Dann sitzt hier Ralf Hintemann. Er ist Spezialist für Green IT beim privaten Border Step Institute hier in Berlin und ja, berät vor allem öffentliche Auftraggeber, Ministerien, Behörden in Sachen nachhaltige Technik, kann man das so sagen?
Im Grundsatz ja, also wir beschäftigen uns sehr stark mit Innovationen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie und welche Auswirkungen diese auf die Umwelt haben und dann natürlich auch, wie man gegebenenfalls erreichen kann, dass die Auswirkungen weniger dramatisch sein werden in Zukunft.
Stefan Schridde ist in letzter Minute hier noch eingetroffen, eigentlich mit dem Taxi aus dem Norden hier runtergefahren nach Schöneberg. Sie verantworten Murks, nein, danke.
Das ist richtig.
Ein Blog, was sich damit beschäftigt, ja, warum man Sachen nicht reparieren kann, wie man Sachen reparieren kann und wie sie kaputt gehen und warum sie kaputt gehen. Erzählen Sie mal, was ist da die Message von Ihrem Blog?
Na, erstmal, Murks, nein, danke, ist heute schon eine bürgerschaftliche Verbraucherschutzorganisation. Ja, wir haben einen Verein gegründet, wir sind im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Worum geht es? Wir brauchen Aufklärung darüber, dass Hersteller offensichtlich Schwachstellen in ihre Produkte einbauen, die dafür sorgen, dass sie nur noch kurz halten, damit wir schneller neu kaufen. Nicht, das ist kein Mythos mehr. Mittlerweile haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Die Debatte geht weiter und so freue ich mich auch heute nochmal wieder ein bisschen dazu beitragen zu können.
Ich habe mir gedacht, wir strukturieren die Sendung so ein bisschen anhand dieses Lebenszyklus elektronischer Geräte und da steht eben am Anfang die Herstellung. Also wie entstehen diese Geräte eigentlich? Die bestehen ja nicht nur aus Aluminium, sondern aus vielen elektronischen Bauteilen, die diverse Metalle, Edelmetalle und andere Stoffe enthalten. Frau Otten, was steckt drin in diesen digitalen elektronischen Geräten?
Ja, ich glaube, das ist eine Komplexität, die wir uns vor Augen führen müssen, wenn wir darüber reden, warum haben wir fair gehandelte Bananen, aber warum gibt es keine fair gehandelten Smartphones sozusagen? Wenn man sich das anschaut, ein Handy besteht ja aus über 100 Einzelteilen und davon sind über 30 Metalle. Es gibt Kunststoff, es gibt Glas und Keramik, was verbaut wird. Und von diesen 30 Metallen, ist zum Beispiel Zinn, der zum Löten verwendet wird, das ist Coltan, das ist Gold, was bei uns im Handy drin ist. Die stammen natürlich nicht aus Deutschland. Das sind einfach Lieferketten, die sind über die ganze Welt verstreut. Und was wir uns erstmal, glaube ich, bewusst machen müssen, ist, dass, wenn wir über diesen Herstellungsschritt reden, das eben eine sehr komplexe Lieferkette ist von dem Rohstoffabbau, von der Weiterverarbeitung, Schmelze, bis hin zu den einzelnen Einzelteilen, die dann zusammengeschraubt werden und das Endprodukt entstehen lassen.
Genau, da ist ja die Frage, wenn es jetzt darum geht, faire Telefone, also Telefone, die nicht die Leben von Menschen ruinieren und die Umwelt ruinieren, in den Abbauregionen etc. Wie kann man da Transparenz herstellen? Woher wissen Sie, woher das Metall im Telefon XY kommt und unter welchen Bedingungen das abgebaut wurde? Und wenn Sie feststellen, das ist eine miese Mine, wie kann man das ändern? Woher kann man das feststellen, ob das jetzt aus der richtigen oder der falschen Mine kommt?
Das ist unglaublich schwierig und da sind wir gerade auch, die Forschung und auch die Produktion ist da ganz, ganz am Anfang. Es gibt eben Versuche und Initiativen, die eine Art geschlossene Lieferkette herstellen, die sagen, wir beziehen nur aus einer Mine und wir arbeiten mit einer Schmelze zusammen und dann liefert diese Schmelze das eine Metall für die Weiterverarbeitung. Das ist ein Ansatz, der natürlich auch schwierig ist. Das heißt auch noch lange nicht, dass dann alle, dass Menschenrechte nicht verletzt werden. Also bei der ganzen Debatte um konfliktfreie Rohstoffe geht es erstmal nur darum, diesen Herkunftsweg transparent zu machen.
Was heißt das, konfliktfreie Rohstoffe?
Konfliktfrei heißt, dass wenn man weiß, woher die Rohstoffe kommen, man versucht zu garantieren, dass ein Großteil der Rohstoffe kommt unter anderem aus der Demokratischen Republik Kongo. Und da ist diese ganze Debatte im Moment ganz stark diskutiert, dass konfliktfrei eben garantiert, dass keine Rebellen, keine militärischen Gruppen, weil diese Minen befinden sich im Osten des Kongos, im Südosten des Kongos, davon profitieren, dass es eben diese wachsende Nachfrage an Rohstoffen gibt.
Also, dass ich mit meinem Handy nicht den Bürgerkrieg im Ostkongo finanziere.
Genau.
Aber wie stellen Sie da sicher, wenn Sie sich ein Smartphone kaufen, wo kann ich gucken und sagen, ja, okay, Ostkongo, grüner Haken?
Das ist halt das große Problem heutzutage, dass ich die Informationen als Kunde sowieso gar nicht bekomme. Selbst die Hersteller haben heute Schwierigkeiten, festzustellen, wo eigentlich ihre Materialien herkommen, weil sie kaufen ja auch Produkte, Chips von anderen Herstellern, die kaufen dann halt irgendwo die Rohstoffe oder die Materialien ein, die dann aus ganz unterschiedlichen Minen zusammengetragen werden, in einen Schmelzwerk zusammengegossen werden zum Beispiel. Es ist halt extrem komplex, das ist ja gerade schon gesagt worden. Und deshalb gibt es die Informationen heutzutage. Für den Endkunden gibt es die im Prinzip nicht.
Ich wollte nur sagen, es gibt von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, das wird immer viel diskutiert, diesen geochemischen Fingerprint, also eine Methode zu gucken, woher kommt das Metall, das Mineral ganz genau, aus welcher Mine. Das kann man nachverfolgen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie aufwendig so eine Methode ist und wie schwierig das ist, das als breite, selbst wenn es nur eine stichprobenartige Überprüfung ist.
Also dass die Idee ist, dass man quasi von jeder im Idealfall Mine so eine Art Fingerabdruck nimmt. Wie sieht eigentlich die chemische Zusammensetzung von den Erzen aus, die hier aus der Mine kommen, damit man sie dann weiterverfolgen kann und sagen kann, ja, die Mine ist okay, da akzeptieren wir den Fingerabdruck und der kann durch und aus den anderen nehmen wir es halt nicht. Das ist so eine Idee, aber die steht am Anfang, oder?
Genau.
Das ist riesig aufwendig. Herr Schröder.
Na, ich hätte eine ganz einfache Idee. Wir machen das ja schon beim Fleisch, überall bei den Lebensmitteln, dass man den Lieferanten einfach per Gesetz auferlegt, sagt mal, woher das kommt. Warum führen wir hier nicht die umgekehrte Beweislast ein? Ich verstehe gar nicht, warum ich als Kunde herauskriegen soll, wo das Metall her ist, was in meinem Handy drin ist. Ja, selbstverständlich kann ein Hersteller das nachkriegen. Er kann es ja seinen Lieferanten auferlegen. Es gibt heute in der Lieferkette, ich bin selber Konzernbeschaffer gewesen, ja, es gibt heute in der Lieferkette jede Menge Verbindlichkeiten, die dem Zulieferer auferlegt werden. Sag mal dies, sag mal das. Nicht? Da kann man einfach sagen, wo hast du dein Zeugs daher? Nicht? Da müssen einfach nur klare Regeln definiert werden. Da sind wir von der Gesellschaft, von der Politik her gefordert, einfach den entsprechenden Druck zu machen.
Und warum passiert das nicht, Frau Orden?
Ja, gute Frage. Ich glaube, da gibt es eine große Industrie, die sich dagegen wehrt, diese Regeln umzusetzen. Also wir brauchen ganz klar eine staatliche Rahmensetzung in diesen Bereichen. Das kann nicht alleine auf den Schultern der Konsumenten liegen. Da kommen wir nicht weit.
Wie groß ist denn die Macht der Konsumenten da hätte? Wenn man jetzt sagt, ja, wir kommen da gleich nochmal zu, faire Telefone.
Also die Macht der Konsumenten sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Die Frage ist, ob wir es wirklich hinbekommen in Deutschland, also gerade in so einem technologischen Bereich wie IT, die Konsumenten dazu zu bringen, ihren Wunsch zu äußern. Also und zu sagen, wir brauchen faire Telefone, wir brauchen faire Tablets, wir brauchen faire Smartphones etc. Und da bin ich momentan noch nicht so richtig optimistisch. Ich bin auch der Meinung, also es muss über staatliche Regelsetzungen passieren. Wenn es Vorschrift ist, dann funktioniert es. Das sehen wir in anderen Lieferketten. Das ist kein großes Problem. Der Konsument kann natürlich, indem er seinen Wunsch äußert, halt auch Einfluss auf Hersteller nehmen. Und wenn Hersteller feststellen, sie können damit besser Produkte verkaufen, dass sie Informationen zu den Produkten liefern, dann werden sie das auch tun.
Herr Schröder.
Im Zweifel nicht fair, würde ich sagen. Die beste Methode ist einfach so lange gebraucht zu kaufen, nicht neu, Nicht? Nehmen wir mal ein Smartphone der vorherigen Generation, ist ja das Top-Generation vor 6 Monaten gewesen. Ne? Also da einfach zu sagen, liebe Leute, ich reduziere meinen Neukauf, nicht, solange ich nicht weiß, dass der Neukauf Verkauf ist.
Jetzt gibt es diesen Ansatz des Fairphones, ein Projekt auf Kickstarter gegründet, wollen in diesem Jahr irgendwie 25.000 Geräte verkaufen, sind ausverkauft. Herr Schritte, Sie haben sich eins gekauft, aber haben es noch nicht in Händen gehalten.
Ja, wir brauchen diesen Schutz der Gesellschaft. Ja, wir müssen solche Projekte unterstützen. Ja, ich habe mir damals gesagt, ich zahle das Geld schon, ich weiß gar nicht, ob ich es kriege, das Vertrauen habe ich in das ganze Projekt.
Also die Idee ist, die Leute haben das auf einer Kickstarter vorgeschlagen, sagen, genau, wir wollen ein faires Telefon produzieren, kostet irgendwie 325 oder was Dollar.
Genau, ne? Genau.
Zahlen Sie jetzt, bekommen Sie später. Wir brauchen 10.000 oder was bestellen.
Genau, damit die ersten 5.000, unglaublich. Ja, für mich selber als BWLer, also fantastisch, dieser Mut allein zu sagen, ich gehe mal eine Kiste Smartphone kaufen in Asien. Nicht? Mehr ist das ja nicht. Ja? Und wenn man damit zur Bank geht, sagen die erstmal, nö, das finanzieren wir nicht, gibt es keinen Kredit. Da sagen Kunden einfach, wir schießen das Geld vor, damit so etwas möglich wird.
Erzählen Sie mal, was ist das Fairphone?
Das Besondere am Fairphone ist eben, dass es hier eine Produktgruppe gibt oder eine Gruppe in den Niederlanden, die sich gesagt haben, wenn das die Hersteller nicht machen, dann machen wir es eben selber. Aus der Mitte der Gesellschaft heraus entsteht ein Geschäftsmodell, das sagt, dann entwickeln wir das Fairphone. Und das Fairphone selber, da wird eben versucht, nach allen möglichen Regeln der Kunst, die heute eben möglich sind, die Schwierigkeiten haben wir ja gehört, ein Produkt herzustellen, das fair ist. Und nicht nur fair, sondern auch in den technischen Features sich mit dem Business-Smartphone messen lassen kann. Da passen 2 SIM-Karten rein, da ist ein ordentlicher Bildschirm drauf, da sind die besten technischen Daten drin, da läuft Jelly Bean, da läuft Firefox OS etc. Also wirklich ein Smartphone, was ich im Markt messen kann. Es kann aber noch viel andere Dinge. Es sieht genauso schick aus wie jedes andere. Das ist nicht klobig oder so, wo die Hersteller sagen, das wird dann was anderes. Und sie können es selber zu Hause demontieren und selber reparieren. Ja, das sind dann so Features, wo man sagen muss, wieso können das die anderen nicht?
Frau, taugt das was, diese Idee?
Ja, ich glaube, eine Sache, die man sich vor Augen halten muss, ist, wie gesagt, hatten es eben schon gesagt, 25.000 Stück. Das ist bei einem Massenmarkt IT von 1,8 Milliarden, glaube ich, Smartphones oder Mobiltelefonen, nicht Smartphones, insgesamt natürlich Peanuts. Das ist nicht viel. Und was wir uns auch vor Augen halten müssen, ist, aufgrund dieser Probleme, die ich ja eben schon genannt hatte, ist, dass es nur ein kleiner Schritt ist. Also wenn Fairphone sagt, sie sind fair, dann heißt es, sie beziehen 2 Metalle, in diesem Fall ist es Zinn und Tantal, aus Minen, die konfliktfrei produzieren. Konfliktfrei heißt aber in dem Sinne auch noch nicht, dass es frei von Kinderarbeit ist. Das müssen wir uns auch vor Augen führen. Also das sind Ansätze, Initiativen, die sind ganz jung. Bei Zinn ist es die Conflict Free Tin Initiative, die gibt es seit einem Jahr. Bei Tantal Solutions for Hope, das gibt es seit 2 Jahren. Das ist ganz jung und es gibt auch andere Hersteller, die aus diesen beiden Initiativen ihre Metalle beziehen.
Und Initiative heißt, die sind hingegangen, haben sich bestimmte Minen angeguckt, haben nach bestimmten Kriterien die Minen untersucht und haben sozusagen ein Siegel draufgeklebt und gesagt, wenn ihr aus dieser Mine das bezieht, seid ihr sicher, dass A und B gewährleistet ist.
Genau, also bei Solutions for Hope, da geht es um Tantal, also das aus Coltan hergestellt wird. Da gibt es 3 Minen, mit denen sie, glaube ich, zusammenarbeiten. Eine Schmelze in Malaysia, mit der sie zusammenarbeiten und ein Werk in Tschechien, das das dann produziert. Also so versuchen die sozusagen eine geschlossene kleine Lieferkette zu gewährleisten, die dann eben, mit der sie, die sie zertifizieren können, die, ja, oder zertifizieren können, nicht?
Ich staune immer wieder selber, wie wir, die wir so ökologisch und ethisch motiviert sind, dann anfangen, unsere eigenen Projekte kleinzureden. Ja, das finde ich schon erstaunlich. Also erstmal muss man ganz deutlich sagen, das Fairphone ist eben, ich rede nur als begeisterter Kunde, ja, ja. Ich kenne die kaum, aber ich finde es faszinierend, wenn aus der Mitte der Gesellschaft heraus solche Dinge entstehen. Und wir brauchen heute Prozesse, die wir als Gesellschaft entwickeln müssen, also damit so etwas noch größer wird. Und wir können es gar nicht groß genug reden, weil es eben unglaublich ist, dass das überhaupt einer so weit geschafft hat. Und das ist natürlich noch ein langer, langer Weg, der da gegangen werden muss. Sag ich. Ja, aber wenn man allein schon merkt, mit welcher Resonanz das im Markt passiert, was passiert heute auf der anderen Seite? Chinesische Investoren überlegen sich, bei Fairphone einzusteigen. Ja, Motorola fängt auf einmal an, loszulaufen, zu sagen, wir müssen irgendwie auch so etwas machen. Der Markt selber merkt auf einmal, dass eine Gesellschaft, die ganz anders ist, als sie selber vermuten. Ja, wir sind eine werdende Kreislaufgesellschaft und Hersteller merken, wenn wir nicht aufpassen, laufen die uns weg und bauen sich ihren Kram alleine.
Ich meine, es gibt diese Lieferkettenzertifizierung und diese fairen Lieferketten ja auch in anderen Märkten. Also Kaffee ist so ein Beispiel, es gibt ja bei vielen Rohstoffen. Warum ist das hier so schwierig? Weil es so viele Rohstoffe sind oder warum ist das so ein Problem?
Ja, das ist ganz klar, da liegt daran, dass diese Lieferketten unglaublich komplex sind. Also ich glaube, für einen Computer, der wird in 58 Fabriken hergestellt. Die beziehen alle Rohstoffe aus, ich weiß nicht wie viel, Schmelzen und Minen. das ist unglaublich schwer, einen Überblick über diese Lieferkette zu bekommen. Und ich will das gar nicht malig reden. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es eben noch diese bestehenden Probleme gibt. Und eine andere Initiative ist zum Beispiel die Herstellung einer fairen Maus, Naga IT, die stärker auf die Produktionsbedingungen, also auf die Arbeitsbedingungen in den Fabriken in China erstmal sich fokussiert hat. Und die natürlich auch ganz wichtig ist als Schritt, um zu zeigen, da kann man eben anders produzieren.
Also die sind hingegangen und sagen, wir wollen irgendwie eine überschaubare Anzahl von Mäusen produzieren und bitte macht das ohne Kinderarbeit.
Genau, die haben erstmal gesagt, wir nehmen uns die Maus als Produkt, weil die weniger komplex ist als das Handy. Die gibt es auch schon seit einem Jahr auf dem Markt und haben einfach versucht, Schritt für Schritt, das ist ein ganz kleines Unternehmen, mit ihren Zulieferern auszuhandeln, wie können wir fairere Bedingungen herstellen. Also
Herr Hintemann.
Ja, also ich kann das nur unterstützen, dass es extrem komplex ist. Also ein Computerchip hat heute über 50 chemische Elemente und das sind alles Rohstoffe, die irgendwo auf der Welt zusammengetragen werden und irgendwo geschmolzen werden und dann zusammengetragen werden. Es ist einfach extrem komplex und so ein Chip hat ja auch nur eine Lebensdauer vom halben bis einem Jahr und dann kommt schon wieder das Nachfolgemodell. Also diese Lieferketten überhaupt mal zu erfassen, ist natürlich eine Aufgabe, die freiwillig wahrscheinlich kein Hersteller macht. Deshalb brauchen wir, glaube ich, den staatlichen Druck und unterstützend natürlich über Konsumentennachfrage. Und ich finde so Ideen wie das Fairphone ideal, um halt Herstellern zu zeigen, ihr könnt eure Produkte auch anders bauen, ihr könnt sie auch anders verkaufen. Ihr könnt halt auch mit dem Argument, dass es halt ein reparierbares, in Anführungsstrichen grünes Produkt ist, halt einen Markt generieren. Und anders funktioniert es nicht momentan.
Und gibt es denn politische Initiativen, Gesetzesinitiativen, Richtlinieninitiativen, die in diese Richtung wirken oder sind wir da ganz am Anfang?
Also ich glaube, wir sind da noch ziemlich weit am Anfang. Wir merken ja auch, dass das Problem nicht allein dort passiert, wo Hersteller sich ihre Rohstoffe besorgen, sondern wir erleben es natürlich auch in Kriegsherden, die einfach passieren, in Bürgerkriegen, in Korruption, die es immer noch in der dritten Welt gibt, in der Frage, wie engagiert sich die Weltbank vielleicht sogar selbst in solchen Prozessen. Transparency International macht ja darauf aufmerksam, wie fragwürdig zum Teil die Kreditvergabe der UN oder der Weltbank halt da funktioniert. Das Problem ist eben noch ein bisschen komplexer als nur die Frage, wie kriegen wir Produkte, für die wir uns nicht mehr müssen.
Der nächste Schritt, wenn wir jetzt mal so diese Herstellung, Rohstoffgewinnung mal abschließen, der nächste Schritt im Leben eines technischen Geräts ist dann der Gebrauch. Und da fand ich ja so einen ganz interessanten Gedanken, dass viele dann ja rangehen, ja, okay, fair gehandelt ist das eine oder fair hergestellt ist das eine, aber er soll halt auch wenig Energie verbrauchen, um das Klima zu schützen etc. Aber da muss man dann ja auch schon wieder gucken, Herr Hintemann, wie viel Energie muss eigentlich ein Gerät im Lebenszyklus sparen, damit es das sozusagen, was an Energie reingesteckt wurde in der Herstellung, wieder wettmachen kann.
Auch da ist es sehr schwer, wirklich belastbare Daten zu bekommen. Aber es ist zum Beispiel beim Notebook so, dass Notebook in aller Regel mehr Energie in der Herstellung braucht, als es im Betrieb nachher braucht. Also da ist eigentlich der Großteil schon in der Herstellung an Energie und zumindest an CO2-Fußabdruck passiert. Und ich kann in der Nutzung gar nicht mehr so viel sparen, dass ich ein neues Notebook von der Herstellung her lohnen würde.
Es gibt ja die Notebook-Studie vom Umweltbundesamt dazu. Die haben ausgerechnet, 10% Energieeffizienz mehr heißen, ich muss es 90 Jahre lang nutzen, um damit überhaupt die Produktionskosten selber, also der Energieverbrauch der Herstellung überhaupt erstmal reinzubekommen. Das heißt, heute ein energieeffizientes Produkt spart zwar in der Nutzung Energie, aber nicht die Energie, die es verbraucht hat, als es überhaupt hergestellt worden ist.
Und was heißt das in der Konsequenz?
Es ist besser, energieeffizient zu handeln, indem man gebrauchte Geräte kauft. Wir brauchen Bestandsinnovation. Beispiel, es gibt heute schon die Möglichkeit, Waschmaschinen so wiederherzustellen, also gebrauchte Waschmaschinen, 20 Jahre alt, dass sie so energieeffizient sind wie neue. Und das macht ja dann mehr Sinn, als etwas Neues herzustellen, das dann zwar energieeffizient ist, aber schon längst seine Energie verschleudert hat.
Es gibt ja sowas auch so Reuse-Computer. Ne? Gibt es ja auch so eine Initiative, die halt in Betrieben, Behörden, alte Computerfirmen, alte Computer einsammelt, wieder aufmöbelt und weiterverkauft vor Ort. Was ist davon zu halten? Ist das eine sinnvolle Sache?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das oberste Ziel im Moment ist wirklich diese Gebrauchsdauer zu verlängern, die Nutzungsdauer zu verlängern bei den Produkten. Vor dem Hintergrund der ganzen Diskussion, die wir hier gerade haben. Und das kann ein Schritt sein, Reuse zu reparieren. Ich denke, da gibt es mittlerweile auch viele kreative Möglichkeiten, da weiterzudenken.
Wie kann ich denn die Nutzungsdauer verlängern? Also wenn ich zum Beispiel überlege, meine iPhones, die ich jetzt so hatte, die habe ich alle wiederverkauft. Und wenn man jetzt bei eBay guckt, findet man ja auch noch wirklich 3G, 3GS. Das sind uralte, in Anführungsstrichen, Smartphones, die immer noch gekauft und gebraucht werden. Da habe ich das Gefühl, oh, die leben aber ganz schön lange. Die sind aber ganz schön lange in Gebrauch.
Na, es gibt welche, die können damit leben, wenn der Akku nicht mehr so lange hält. Ne? Da muss man halt jeden Tag nochmal nachladen, nicht? Weil der das eben so gut nicht mehr kann. Und manche tragen das dann halt gerne noch rum, weil es auch schick aussieht. Nicht? Ob es tatsächlich noch so nutzbar ist wie vorher, da kann man nochmal ein Fragezeichen neben machen.
Aber kann ich denn die Nutzungsdauer verlängern? Also was gibt es da für Ansätze?
Na, der erste wichtige ist eben beim Einkauf aufzupassen, dass man Geräte kauft, die reparierbar sind. Geräte kauft, wo das Gehäuse noch geöffnet werden kann. Geräte kaufen, wo man sich Ersatzteilverfügbarkeit zusichern lässt. Ja, bei vielen gibt es die ja sonst gar nicht mehr. Also da müssen wir schon beim Einkauf draufschauen. Deswegen machen wir beim Murksen ein Danke aufmerksam auf solche Hersteller, die offensichtlich zu geplanten Verschleiß neigen. Da sollte man natürlich dann kritisch hinschauen, ob man dann nicht lieber woanders einkauft.
Und ich glaube, der allererste Schritt sollte sein, brauche ich das? Ist das wirklich ein Gerät? Welchen zusätzlichen Nutzen habe ich jetzt über dieses Gerät? Also das müssen wir uns, glaube ich, auch vor Augen führen. Wir brauchen diese Diskussion.
Sie meinen, wir sollen nachdenken, bevor wir ein neues Smartphone kaufen? Okay, das ist ja immer eine revolutionäre Forderung, habe ich mir noch gar nicht überlegt. Bei mir ist das immer so reflexhaft. Herr Hintemann.
Also grundsätzlich ist natürlich eBay in der Form schon mal eine günstige Einrichtung, dass solche Geräte heutzutage in aller Regel wenigstens weiterverkauft werden. Früher sind sie in der Schublade oder schlechtestens Fall direkt im Müll gelandet, wenn ich sie nicht mehr benutzt habe und weil ich keinen Nutzer einer Familie hatte. Jetzt verkaufe ich sie und es gibt bestimmte Geräte, die halten relativ lange. Den Hersteller, den Sie eben genannt haben, der ist dafür bekannt, dass man die Geräte auch nach 3-4 Jahren noch ganz gut nutzen kann und es gibt durchaus Leute, die kaufen die dann noch. Aber ich habe natürlich in der IT-Branche einfach eine extrem schnelle technische Entwicklung und die können wir auch nicht wegreden. Ich werde es nicht hinbekommen, dass nach ein paar Jahren mein Gerät einfach nicht mehr nutzbar ist, weil ich zum Beispiel in der Chipbranche sogenannte Moore's Law habe, wo sich die Rechnerkapazität eines Chips alle 18 Monate verdoppelt. Das heißt, nach 3 Jahren habe ich schon einen 4-mal so schnellen Rechner, nach 5 Jahren ist er schon 8-mal so schnell und irgendwann bin ich einfach nicht mehr zufrieden mit dem alten Gerät und das werde ich auch nicht hinbekommen. Und wenn Sie heute Kunden fragen, wer möchte ein Handy haben, das 10 Jahre alt ist, also ich lebe selbst noch mit einem Handy, was 4 Jahre alt ist und kann da auch noch sehr gut damit leben, aber ein 10 Jahre altes Handy wäre jetzt auch nicht unbedingt mein
Das ist ein interessanter Punkt. Bevor wir gleich zu dieser Reparierbarkeit nochmal kommen, darauf nochmal abgehoben, wie lässt sich das denn unter einen Hut bringen? Also einerseits diese von Ihnen beschriebene Geschwindigkeit der Entwicklung, mehr Leistung, Verdopplung alle 18 Monate, daran werden wir nichts ändern können und vielleicht auch nichts ändern wollen. Gleichzeitig der Appell, Leute, nutzt eure Geräte länger, verzichtet auf Leistungszuwachs oder was sagt man denen dann?
Man sollte sich zumindest überlegen, was man wirklich braucht. Also ich nutze mein Handy hauptsächlich zum Telefonieren und gehe ins Internet halt über meinen Laptop üblicherweise. Und ich brauche deshalb kein Smartphone, momentan zumindest noch nicht, weil es einfach für mich unnötig ist, so ein großes Gerät mitzuschleppen, nur um zu telefonieren. Und deshalb kann ich auch mit einem älteren Gerät leben. Ich muss da nicht ein neues Gerät haben. Allerdings unterwegs ins Internet gehen möchte ich trotzdem.
Ja.
Und das ist natürlich...
Genau, dieses Argument überzeugt mich nicht, weil die Erfahrung zeigt, Menschen, die erstmal sagen, ich brauche ich nicht und das erste Mal dann so ein Ding in der Hand haben, wollen das nicht mehr aus der Hand legen, weil die Vorteile doch häufig sehr, sehr groß sind.
Also eine Anforderung, die wir an die Hersteller stellen müssen, ist, es geht ja gar nicht um uns als Kunden. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn einer sagt, ich will das Neueste und Modernste haben. Das ist ja erstmal kein schlimmer Wunsch. Nee, schlimm ist nur, wenn es neu gemacht wird, muss ich mir gleich ein neues Produkt kaufen. Warum ist das nicht modular? Warum werden die Produkte nicht von Anfang an so entwickelt? Weil man eben weiß, bestimmte Teile erfinde ich nicht neu. Also nehmen wir das Gehäuse. Ja, das kann ja ruhig bestandskräftig sein, lange halten. Die Idee gibt es ja im Phone-Block-Bereich, ja, dass man sagt, warum werden dann Smartphones nicht so gebraucht, technische Produkte so gebaut, so wie früher in den 90er Jahren. Da konnte ich eine Platine tauschen, das Motherboard tauschen, der Rest kann drinbleiben,
Festplatte. Als Fußnote, Phone-Blocks ist auch so ein Projekt. Ja, genau. Das sich zur Idee gesetzt hat, wir machen ein modulares Handy, Sie wollen eine neue Kamera, nehmen Sie halt den Kamerablock raus und stecken einen neuen Kamerablock rein, Sie wollen einen neuen Akku, nehmen Sie halt den Akkublock raus, stecken einen neuen Akku rein, und die Idee ist, dass diese Blocks halt komplett genormt sind und Sie vom Hersteller A einen Block nehmen können und vom Hersteller B einen Block und die passen zusammen.
Genau, das ist erstmal eine Idee. Motorola hat gesagt, die wollen schauen, ob sie das hinkriegen, bin ich noch skeptisch, ob sie es wirklich wollen, aber die Frage ist doch vielmehr, dass wir als Kunden einfach sagen, müssen viel deutlicher machen, wir wollen solche modularen Produkte, weil es das Leben ja auch einfacher macht. Nicht? Nehmen Sie eine Waschmaschine, ist ja auch ein anderes Produkt. Mhm. Da wird dann vielleicht die Technik erneuert, aber an der Trommel, die ganze Gehäuse, das kann doch alles so bleiben. Warum kann ich nicht hinten einfach Motor rausziehen oder den Technikblock rausziehen? Ja? Kann man ja genauso sagen. Warum werden nicht alle Produkte so modular gebaut, dass das, was innovativ ist, getauscht werden kann, der Rest ist stabil und bleibt einfach stehen?
Frau Otten von Germanwatch und dann Herr Hintermann.
Ja, bei dem Stichwort genormt fällt mir ein, das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Diskussion, Standardisierung. Also warum brauchen wir ein Ladegerät für unser Laptop, ein Ladegerät für unser Handy, ein Ladegerät für meine Digitalkamera und noch drei weitere Ladegeräte.
Versucht die EU ja.
Genau, und ich denke, da muss man noch weiter.
Hat es ja sogar schon per Gesetz durchgesetzt. Irgendwie kommt das aber nicht an den Markt. Da wundere ich mich immer, was ist denn da eigentlich los? Nicht? Genormte Ladegeräte, schon längst Thema. Die Schnittstelle soll einheitlich sein. Klappt irgendwie nicht in Regalen. Ich frage mich, was ist da eigentlich los? Passt da keiner auf?
Nicht? Frau Otten, wissen Sie es?
Oder war das also war ich das muss Punkt? Sagen, ja, ich möchte jetzt nicht als Technikfeind gelten, weil ich kein Smartphone habe momentan. Aber
doch.
ich hab dafür für ein relativ modernes Notebook kombiniert mit einem Tablet.
Okay, also, das ist rehabilitiert.
Was ich damit nur sagen wollte, ist, man soll seine persönlichen Bedürfnisse erstmal anschauen, bevor man entscheidet, was man braucht. Und es gibt ganz bestimmt Leute, die brauchen ihr Smartphone gar nicht. Sie kaufen sich es einfach nur, weil es in ist. Aber
kann man schon mitspielen, ist ja auch mal was.
Wenn sie es da machen, ja. Trotzdem, es gibt natürlich schon genormte Netzteile. Also gerade im Netzteilbereich ist ja schon viel passiert. Also meine Geräte haben alle eine USB-Ladeschnittstelle. Nur das Kabel ist noch unterschiedlich, aber das Netzteil ist ein USB-Ladegerät. Ich denke mal, das ist mittlerweile schon Standard. Das ist auch ein Bereich, wo es halt auch wirklich mit gesetzlichem Druck dann auch irgendwann mal so weit gekommen ist, dass man Erfolge erreichen kann. Zu der Modularisierung, das geht natürlich nur begrenzt. Also mein erster PC hatte eine Festplatte, die ist größer als ein heutiger PC. Ja, und wenn ich das norme und sage, die muss so groß sein, dann kann ich halt irgendwann die technische Entwicklung nicht weiter treiben.
Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, weil wie gesagt, das Fairphone ist komplett zerlegbar. Da ist jedes einzelne Teil, das sind ja einzelne Module. Da ist schon ein wichtiger Schritt in Richtung zur Modularität hin gemacht.
Ja, aber der Unterschied ist ja, Sie können das zwar dann auseinandernehmen, aber die Frage ist, können Sie sich irgendwelche anderen Teile kaufen und die da reinstecken?
Das ist ja sozusagen ein Standard. Das sind ja die Innovationen, die wir brauchen. Ich sage, da muss nur einfach mal den Ingenieuren gesagt werden, mach das doch mal. Der erste Schritt ist das komplett zerlegbare Smartphone. Das haben wir jetzt mit dem Fairphone, wo jeder zu Hause das zerlegen kann. Es geht also. Der zweite Schritt ist dann zu sagen, sind wir jetzt in der Lage, diese einzelnen Module in ihren Schnittstellen, in ihren Softwarekomponenten etc. so zu bauen, dass es nachher modular auch tauschbar ist. Das ist alles so eine technologische Innovationsfrage, nichts anderes. Und wenn es das nicht gibt, dann nur deswegen, weil die Hersteller das nicht wollen, denn so können sie den Kauf von neuen kompletten Produkten forcieren. Technologisch ist das mit Sicherheit möglich.
Herr Hintermann.
Es widerspricht aber ein bisschen dem, was Kunden wollen. Also wenn ich mir anschaue, wo geht die Entwicklung bei Smartphones hin, die werden entweder immer größer gehen schon fast Richtung Tablet oder immer kleiner und dünner. Und das kriege ich mit einem modularen Konzept einfach nicht hin. Also ich habe heute Platinen, da ist alles drauf.
Ich weiß
da ist die Funkschnittstelle drauf.
Lass Sie kurz ausreden, dann sind
Sie da ist die Funkschnittstelle drauf, da ist der Prozessor drauf, da ist der Speicher drauf. Und die sind kleiner als früher ein einzelnes Element, als noch vor 2-3 Jahren ein einzelnes Element. Und das ist halt einfach die technische Entwicklung. Und die kriege ich mit einer Standardisierung extrem schlecht hin. Wobei auch gerade im IT das Problem Standardisierung ist, bis ein Standard entstanden ist, ist eigentlich schon die nächste Produktgeneration raus. Weil wir haben so schnelle Entwicklungszyklen, bis ich mich einmal in der Industrie auf einen Standard geeinigt habe. Das dauert in der Regel Jahre. Dann ist die Entwicklung schon wieder viel, viel schneller vorangegangen. Also da habe ich extrem große Schwierigkeiten. Ich sehe es ein bei Waschmaschinen, bei anderen Produkten, die halt nur einen Teil Elektronik zum Beispiel haben. Da ist viel machbar, aber gerade bei so kleinen Geräten wie Smartphones und Laptops sehe ich da Schwierigkeiten, wirklich was zu standardisieren.
Herr Schritte.
Naja, bei der Standard, das ist sehr wohl machbar. Schauen Sie, womit können wir es beweisen? Nehmen Sie eine große Firma wie, LG, die haben sehr viel unterschiedliche Fernseher, da sind nicht dauernd andere Bauteilkomponenten drin, da sind dann nur teilunterschiedliche Bauteilkomponenten drin. Ne? Die Hersteller nennen so etwas Plattformstrategie, dass sie sagen, wir standardisieren innerhalb unserer Produktreihen die Bauteile, damit wir bei uns selbst Kosten Vorteile haben. Die Standardisierung wird nur dadurch schwer, dass sie dann sagen, wir machen das aber so, dass unsere Teile nicht beim Konkurrenten einbaubar sind. So, wenn wir jetzt aber von der Kundenseite her sagen würden, wir fänden das gut, dass wir auch über die Produkte hinweg, so wie bei den Netzladeteilen etc., eine zunehmende Standardisierung der Komponenten haben, ja, dass das zum Qualitätsmerkmal von Produkten wird, dann werden auch die Hersteller das ihre tun, so etwas zu entwickeln. Aber solange es keinen Druck im Markt gibt, gibt es keine Notwendigkeit beim Hersteller zu sagen, da in irgendeiner Form erfinderisch zu sein. Ja,
diese Miniaturisierungsargument, das finde ich recht überzeugend noch im Fall dieser Notebooks, Tablets, Smartphones. Aber wir reden ja jetzt auch über andere Geräte. Sie haben es gesagt, ne, Waschmaschinen, Fernseher. Es ist ja alles voll mit elektronischen, digitalen Komponenten. Da müsste das doch, also Fernseher beispielsweise, unter Umständen ein bisschen einfacher sein.
Ja, gerade beim Fernseher, ja, da muss ich dauernd dran denken. Ich habe unter meinem Schreibtisch noch den großen PC-Kasten da stehen. Ja, 90er Jahre, den konnten wir alle noch selber auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Der Fernseher ist groß genug, bietet genug Platz. Warum sind die Dinger nicht modular gebaut? Nicht? Warum kann ich nicht, wenn es eine neue Sendeeinheit gibt, einen neuen Receiver-Modul etc., das hinten einfach rausnehmen, ranschrauben, nächsten einbauen? Nicht? Die Kisten sind groß genug, das zu machen. Aber nochmal, auch im Miniaturisierungsbereich ist das durchaus möglich. Also ich spreche jetzt aus technischer Kenntnis heraus. Ja. Wir haben ja noch viel kleinere Instrumente. Ja. Nehmen Sie den ganzen minimalinvasiven Operationsbereich. Ja, wir können in kleinsten Teilen natürlich sehr modular bauen. Selbstverständlich geht das. Ja, Sie können auch in den Platinen, da müssen Sie nicht alles auf eine Platine draufschrauben, da trennen Sie die halt mal und machen neue Schnittstellen. Technisch ist das alles möglich. Das ist, glaube ich, nicht die große Frage. Ja, da gibt es ja, gehen Sie in den NASA-Bereich rein, da gibt es ja ganz andere Techniken, die auf der Raumstation gemacht werden. Den Druck müssen wir nur aufbauen, dass das eben möglich gemacht wird.
Genau, Stichwort Druck. Klar, Verbraucher können Druck ausüben, sollten wahrscheinlich auch Druck ausüben. Im Punkto faire Lieferketten haben wir das angesprochen. Im Punkto Modularisierung, Reparierbarkeit, gibt es solche Bewegungen? Sie sind Teil einer solchen Bewegung, diese Repair-Community nenne ich es mal, die auch so Repair-Nights in Ihrem Fall jetzt, wie Sie das organisiert haben, und das heißt dann Reparaturcafé in anderen Städten, also wo sich Leute treffen.
Also die Repair-Cafés gibt es ja in der unterschiedlichen Form. Menschen treffen sich, helfen sich untereinander Dinge heile zu machen. Die Repair-Night hat nicht Moog sein Danke organisiert, sondern das organisiert Baustellen. Das findet im Beta-Haus hier am Moritzplatz statt. Wir werden jetzt aber bei Moog sein Danke eine Koordinierungsstelle einrichten, mit der wir dann den bundesweiten Rollout von Repair-Cafés in den unterschiedlichsten Formen fördern, unterstützen und vorantreiben werden. Da sehen wir eben, die Gesellschaft selber trifft sich gerne, freiwillig, nimmt sich Zeit. Sogar Fachhändler machen das schon, dass sie kostenlos Kunden helfen, ihre Sachen selber heile zu machen. Ganz erstaunliche Entwicklungen sehen wir da. Und die zeigen eben eindeutig, dass es eine Bereitschaft dazu gibt.
Erzählen Sie doch mal ein bisschen Stichwort Reparatur. Da ist der erste Reflex ist immer, man kann nichts reparieren. Also das iPhone heißt es, da kann man den Akku nicht austauschen, man kann es nicht auswechseln, man kann es nicht reparieren. Jetzt sind Fotos aufgetaucht von relativ simplen Geräten, mit denen Apple in den Apple Stores diese Dinger sehr wohl relativ simpel und sehr schnell größtenteils reparieren kann. Das ist alles nur hochgeheim. Was haben Sie gelernt in Ihrer Tätigkeit, Murks, nein, danke, über Meldungen von Leuten, die Sachen reparieren? Was haben Sie da gelernt?
Also erstmal gibt es ganz erstaunliche Sachen. Das erinnert mich an den alten Sebastian Kneipp, wo die Ärzte sagen, du darfst die gesund machen, die wir nicht mehr gesund machen dürfen. Ja? Da kommen Leute in die Repair-Cafés rein und waren eben gerade bei einer solchen Reparaturwerkstatt ihres Herstellers. Und der hat ihnen gesagt, nee, das kann man nicht mehr reparieren. Das lohnt auch nicht mehr. Und dann sind sie im Repair-Café, treffen auf andere Menschen, die so ein bisschen technisch drauf sind und wissen, ja, das geht schon, schrauben das auseinander und machen es selber heile. Und merken auf einmal, was war das denn jetzt eigentlich gerade? Ich war eben gerade noch in der Werkstatt woanders, wo mir gesagt wurde, geht nicht mehr. Und auf einmal bin ich alleine in der Lage, das zu reparieren. Da merkt man, dass natürlich viele Geschichten, die einem bei manchen Reparaturwerkstätten erzählt werden, das geht nicht nur daran liegen, weil entweder die Ersatzteile zu teuer sind, ja, oder man dort auch gar keine Lust mehr hat, etwas zu reparieren. Auf der anderen Seite man viel lieber was neu verkaufen möchte. Aber die Reparierbarkeit bei einzelnen Produkten gibt es dann schon noch. Das sind aber meistens nicht neue Produkte, sondern liebgewordene, ältere Produkte, die man gerne eben nicht wegschmeißen will. Ja, Hi-Fi-Anlagen, die man sich vor 20 Jahren gekauft hat, wo dann heute so ein kleiner Gummiring fehlt, deswegen geht das CD-Laufwerk nicht mehr, hat aber einen fantastischen Sound, da will man das natürlich nicht wegwerfen.
Aber Sie haben die Erfahrung gemacht, es ist mehr reparierbar, als man so gemeinhin denkt.
Ja, aber das sind immer meistens ältere Produkte. Ja, das wird häufig verwechselt. Ich habe schon gehört, kann ja gar nicht sein, geplanter Verschleiß. Die Leute reparieren das doch in den Repair-Cafés. Sag ich, Leute, guckt euch die Produkte an. Aber viel spannender ist, da werden eben Produkte hingebracht, die eben nicht weggeworfen werden, weil man eben sagt, nein, ich will diese Kaffeemaschine noch weiter nutzen, ich will das Bügeleisen noch weiter nutzen. Das hat schon so lange gelebt. Damit habe ich seit 10, 15 Jahren, ich will mir eben kein neues kaufen, wo ich mir unsicher bin, wie lange das hält. Dann repariere ich doch lieber mein gutes altes.
Aber wie ist denn das mit Garantien und Gewährleistung? Die gibt's doch. Die haben 1-2 Jahre, müssen die Sachen zumindest repariert oder dann ausgetauscht werden können. Das ist doch ein Anreiz für die Hersteller zu sagen, ja.
Nee, eben nicht mehr. Nicht mehr. Also was gerade ist, einer der neuen Trends ist ja der Feuchtigkeitssensor, mit dem gerade Hersteller, die bauen sie ein in die Smartphones, ja, das ist dann der kleine rote Punkt an der Schnittstelle.
Das ist der Klosensor.
Das
ist der Klosensor, ob das Ding ins Klo gefallen ist.
Genau, ja. Und dann wird dann gesagt, passen, also, dann schicken sie das ein im zweiten Jahr der Nutzung, also noch in der Gewährleistungszeit, sind aber in der umgekehrten Beweislast. Jetzt müssen sie beweisen, dass der Mangel von Anfang an da gewesen ist. Und der Hersteller sagt erstmal, keck, nee, warten Sie mal, Feuchtigkeitssensor ist ja gut ausgehört. Nee, das ist ja nass geworden. Übrigens nebenbei kein wirkungsvolles Argument. Wir haben eine Musterklage in Österreich schon gehabt, dort vom Verband für Konsumenteninformation. Die haben das durchgeklagt und das Gericht hat gesagt, der Feuchtigkeitssensor ist kein ausreichendes Signal dafür, dass der Gewährleistungsschaden abgewehrt werden kann. Feuchtigkeitsschaden muss konkret am Schaden nachgewiesen werden. Ja, da kann ja ein kaputtes Bauteil gewesen sein. Da kann man nicht einfach sagen, ja, da ist Feuchte gewesen. Das muss konkret nachgewiesen vom Hersteller.
Hintermann, gibt es da so Hinweise, dass die Hersteller einfach sagen, nö, wir verheimlichen, was weiß ich, Bauanleitungen, wir stellen explizit keine Ersatzteile her. Gibt es da so Sachen trotz Garantie und Gewährleistung?
Mir ist da nichts bekannt, da bin ich allerdings auch nicht der Experte. Ich weiß es halt aus meiner Ingenieurausbildung selbst, dass es natürlich so ist, dass Geräte meistens so produziert werden, dass sie genauso lange halten, wie sie üblicherweise genutzt werden. Also wenn ich weiß, ich nutze ein Smartphone in aller Regel maximal 3 bis 4 Jahre, dann baut ein Hersteller das aber auch nicht so, dass es 20 Jahre halten muss, sondern dann ist es halt so konstruiert, dass es dann wahrscheinlich auch nach spätestens 5 Jahren dann irgendwann mal kaputt geht, weil sonst wird es einfach zu teuer werden.
Sie hören das Deutschlandradio Kultur mit der Sendung Breitband. Wir reden hier mit 3 Gästen über grüne IT und die Frage, wie nachhaltige Technik produziert werden kann, wie wir sie länger, besser ressourcensparender nutzen können. Und ein Thema ist natürlich, das hier auch so ein bisschen angeklungen ist, dieses merkwürdige Wort der Obsoleszenz, die geplante Obsoleszenz, das heißt auf Deutsch übersetzt sozusagen
Verschleiß, Veralterung.
Ja, aber nicht nur Verschleiß, Veralterung, sondern dass es geplant ist. Also genau, ja. Es gibt diese, einige sagen Verschwörungstheorie, andere sagen belegte Tatsache, dass Hersteller diverser elektronischer Geräte das Verfallsdatum mit einbauen. Sagen, okay, dieses Telefon, diese Waschmaschine, dieser Drucker, der darf einfach nicht länger als 2-3x Jahre halten. Dann geht der kaputt. Das ist irgendwie eingebaut, einprogrammiert. Wie ist Ihre Erfahrung?
Also erstens, geplante Obsoleszenz wird mittlerweile bestätigt.
Von wem?
Von vielen. Von Stiftung Warentest.
Die bestreiten das.
Nein, das müssen Sie genau lesen. Stiftung Warentest, den Artikel, ich rate allen, die meinen, die Stiftung Warentest würde das bestreiten, nicht nur Pressemitteilungen der Stiftung Warentest zu lesen, sondern auch die Artikel.
Im Artikel des Tagesspiegels über Sie, wo dieser Stifter, der Mensch von Stiftung Warentest befragt wurde, der sagte, wir haben keine Hinweise darauf. Das gibt's
ja, auch
schon
der wird falsch zitiert in den Medien. Da muss man tatsächlich mal genauer hingucken. Beleg ist Artikel Stiftung Warentest. Bitte lesen. Oktoberausgabe Stiftung Warentest auf dem Titelblatt, wie Hersteller die Lebensdauer ihrer Produkte verkürzen. Auf dem Titelblatt. Zweitens ist, jede Menge Beispiele in dem Artikel selber, die kann ich persönlich als Vortragsunterlage benutzen, um geplante Obsoleszenz zu belegen. Das Einzige, wo die Stiftung Warentest sagt, was sie nicht belegen kann, ist Arglist. Und Arglist, also die böswillige Absicht, kann die Stiftung Warentest nicht belegen, weil sie ja kein Gericht ist. Böswilligkeit wird immer noch vor Gericht nachgewiesen, nicht durch technische Untersuchungen. Aber in Ihrem Artikel beschreiben Sie jede Menge Fälle, zum Beispiel 80% der Staubsauger, die von der Stiftung Warentest untersucht worden sind, gehen regelmäßig nur an der Kohlebürste kaputt. Ein ganz kleines Bauteil, an dem Hersteller steuern können. Die Lebensdauer einer Kohlebürste ist sehr bekannt, da gibt es unterschiedliche Qualitäten, die kosten im Einkauf fast nicht unterschiedlich mehr. Ja, das sind Subcent-Artikel und über die wird dann gesteuert, dass der Elektromotor zu einem bestimmten Zeitpunkt kaputt geht.
Das Umweltbundesamt hat, glaube ich, auch, Frau Otten, gerade eine Untersuchung laufen, ne, die in diese Richtung geht. Und die wollen auch untersuchen, ob es sowas gibt wie eben geplanter Verfall.
Nein, auch hier von muss ich kochen. Entschuldigung, dass ich das, weil da geht häufig viel durcheinander. Ich sage, liebe Leute, lesen. Wir haben unsere Studie im Bundestag veröffentlicht, ja, über meine Firma AG Regio, eine Studie über geplante Obsoleszenz für die Bundestagsfraktion der Grünen, von denen im Auftrag. Daraufhin hat das Umweltbundesamt gesagt, wir machen jetzt eine längere, eine ausgiebige Studie ausschließlich zu Elektroninstrumenten. In der Ausschreibung der Studie steht drin, nicht wir wollen testen, ob es geplante Obsoleszenz gibt, sondern wir wollen die Auswirkungen der geplanten Obsoleszenz im Elektronikbereich testen. Also sieht man, geht davon aus, es gibt übrigens nur nebenbei, Management ist immer Planung von Prozessen. Alles, was in Unternehmen passiert, ist aufs Dedizierte durchgeplant worden. Und man kann hier Bezug nehmend auf das Kriterium Haltbarkeit von gewollter Unterlassung sprechen. Und übrigens, weil jetzt gerade Herr Hennemann vorhin sagte, die Produkte werden so entwickelt, wie die Nutzungszeit ist. Sie haben vorhin auch gesagt, die Dinge werden gerne bei eBay verkauft. Wir merken, es gibt Nutzenkaskaden. Die Dinge wollen länger genutzt werden als nur in der Erstnutzung. Hersteller planen die Dinge aber immer nur für den Erstnutzungszyklus. Sie interessiert nicht mehr, wie lange es danach noch weiter genutzt werden will. Und hier müssen wir die kritische Frage stellen, warum Produkte eben nicht nur für mehrere Nutzenkaskaden hergestellt werden.
Frau Otten, was geht Ihnen durch den Kopf?
Ich wollte nur sagen, ich glaube, die IT-Industrie hatte ja sehr lange ein positives Image. Und da würde ich mir auch eine stärkere gesellschaftliche Diskussion wünschen. Welche Innovationen brauchen wir, die einen gesellschaftlichen Nutzen haben? Und welche Innovationen verfolgen eher das Ziel, Profit zu maximieren?
Was ist da Ihr Punkt?
Ich würde mir mehr Diskussion wünschen darüber.
Also eine ganz einfache Sache. Wir haben Magnete, in denen, die eingebaut werden in unseren tollen technischen Instrumenten. Und diese Magnete brauchen, damit sie so klein werden können, Neodym, also diese seltenen Erden. Und das macht es dann so schwierig. Sag ich, hallo Ingenieure, vielleicht ein bisschen mal in der Chemie rumschauen, in den Stoffen rumschauen, vielleicht mal wieder etwas entwickeln, was diese Stoffe nicht braucht. Nehmen wir Thema Akku. Da werden Lithium-Akkus verkauft, die werden alle ganz schwierig und Lithium wird immer seltener. Wir haben heute schon Nickel-Eisen-Akkus, sind's, glaube ich. Also wo man mit Stoffen arbeiten kann, die eben nicht selten sind, wo wir heute Innovationen brauchen, damit die schnell ladbar werden. Im Windenergiebereich
werden die schon eingesetzt. Jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Okay, also das ist auch so diese Ansatz bei so Chemikalieneinsatz oder so insgesamt in Europa. Genau. Muss man wirklich die nehmen, die wir immer schon genommen haben und die möglicherweise horrende Nebenwirkungen haben? Oder können wir nicht durch ein bisschen Innovation und Nachdenken Ersatzstoffe finden, die genau das Gleiche machen, vielleicht sogar noch besser, aber diese ganzen Nebenwirkungen haben?
Genau.
Einen anderen Punkt wollte ich nochmal ansprechen, weil wir mit der Zeit auch schon ein bisschen fortgeschritten sind. Ein wichtiger Punkt, finde ich, der viele Verbraucher ja auch immer dazu zwingt, drängt, je nachdem, neue Produkte zu kaufen, ist neue Software. Also Klassiker war neues Betriebssystem, ja, will ich haben, kostet irgendwie x Euro. Ah, heißt aber gleichzeitig, mein alter Rechner ist zu lahm, ich brauche einen neuen Rechner, dieser ganze Rattenschwanz, der da dran hängt. Meine Beobachtung ist, dass das zuletzt ein bisschen sich geändert hat. Also dass so, ich glaube bei Windows 7, Windows 8, ist es nicht mehr so zwangsläufig so, mein Eindruck, dass man, wenn man sich jetzt so ein Betriebssystem für einen, weiß ich nicht, 3 Jahre alten Rechner kauft, unbedingt einen neuen Rechner braucht, weil der alte nicht mehr läuft. Auch bei Apple ist das neue Betriebssystem sehr darauf geeicht, mit Energie, mit Ressourcen effizienter umzugehen, weil es eben auch so viele mobile Geräte gibt, die da sehr von profitieren. Wie ist so Ihr Eindruck? Zwingt Software heute noch zwangsläufig zu neuen Geräten oder ist das nicht mehr so die Triebfeder?
Es ist nicht mehr ganz so wie früher, aber es ist schon noch so. Also Betriebssysteme ist auch ein bisschen eine Ausnahme, weil da haben wir wirklich die Entwicklung, dass die neuen Betriebssysteme teilweise sogar effizienter arbeiten als die alten, teilweise auch sogar mit älterer Hardware noch ganz gut klarkommen. Das ist allerdings wirklich auf die Betriebssysteme momentan beschränkt. Bei Softwareentwicklung spielt die Effizienz der Software in aller Regel kaum eine Rolle. Da geht es darum, möglichst schnell am Markt zu sein. Die Software muss möglichst fehlerfrei sein. Ich habe vorgestern noch mit einem Softwareentwickler gesprochen, der da war, um ein grünes Produkt vorzustellen, der selbst gesagt hat, wenn es um Softwareentwicklung geht, sagt er seinen Entwicklern, es kommt nicht darauf an, dass ihr irgendwas an CPU-Zyklen, also Rechenzeit, spart mit eurer Software. Ihr müsst schnell fertig werden. Wichtig ist Time to Market im Softwarebereich. Ich muss ganz schnell mein Produkt am Markt platzieren, weil die Wettbewerber möglicherweise schneller sind. Und da kommt es nicht darauf an, möglichst effizient zu sein, weil alle gehen davon aus, die Hardware wird sowieso immer leistungsfähiger und die wird das schon schaffen. Software ist heutzutage noch ein sehr wichtiges Thema. Es ist überhaupt kein Entwicklungskriterium, dass Software in irgendeiner Weise effizient ist, mit Ausnahme der Betriebssysteme. Und da hatten Sie den Grund schon angesprochen, das liegt im Wesentlichen halt durch die mobilen Geräte, weil ich einfach eine möglichst lange Akkulebensdauer auch haben möchte. Und wenn ich ein Betriebssystem habe, was extrem hohe Leistungsanforderungen hat, geht es auf die Akkulebensdauer.
Aber ist es nicht auch denkbar, dass Softwareentwickler sagen, hey, die Leute wollen ihre Geräte länger nutzen. Vielleicht ist es für uns auch durchaus sinnvoll, Software zu entwickeln, die eben auch auf länger genutzten älteren Geräten läuft. Also ich habe ein schon fast in die Jahre gekommenes Smartphone und da ist jetzt Software, die ist quasi unbenutzbar geworden. Das nervt mich total. total. Also ich bin richtig sauer auf diese Buden, dass die da keine Rücksicht drauf nehmen.
Also es wäre schön. Wir haben zum Beispiel bei Apple jetzt glücklicherweise die Entwicklung, sie kriegen wieder alte Apps. Also bis vor ein paar Monaten war es so, hat Apple, sobald es eine neue App gab, die alten App aus dem Store rausgenommen. Und wenn sie ein altes Smartphone hatten, da haben sie irgendwann mal die Situation gehabt, jedes App, was sie runterladen wollte, kam die Meldung, ihre Hardware ist nicht dafür geeignet. Mittlerweile gibt es dann die Meldung, sie können eine ältere Version runterladen und sie können dann mit dem Gerät noch arbeiten. Also das ist zumindest mal ein Fortschritt in dem Bereich, wahrscheinlich auch durch massiven öffentlichen Druck entstanden ist.
Wir müssen nochmal über Recycling reden. Wir haben jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber Recycling ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Frau Otten, inwieweit können wir diesen ganzen Kram recyceln?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir als Ziel vielleicht haben wollen, irgendwo 100% geschlossene Stoffkreisläufe zu haben, dann ist natürlich Recycling, und das ist auch der einzige Grund, warum ich denke, es ist wichtig, sich mit Verbrauchern auseinanderzusetzen, diese Rolle der Verbraucher auch zu betonen, die eben dann über Recycling die Stoffe wieder zurückbringen können in diesen Kreislauf, das ist, glaube ich, elementar. Und da müssen wir uns zum einen fragen, wie kommen wir dahin, stärker recycelte Materialien wieder zu benutzen, grundsätzlich, und welche Möglichkeiten haben wir, diese Stoffe schon aus den bestehenden, also jetzt Handys zum Beispiel, wieder rauszuholen. Bei Gold ist das relativ einfach, und das sind auch enorme Zahlen, wenn man sich veranschaulicht, wie viel Gold aus einer Tonne Gestein, wenn es abgebaut wird, ich glaube, das sind 5 Gramm Gold, die daraus gewonnen werden können. Und bei einer Tonne alten Handys und Platinen, da sind es, glaube ich, 250 Gramm Gold. Das ist enorm viel mehr. Man bezeichnet das auch immer mit diesem Begriff Urban Mining. Also der Frage, wie viel können wir wieder daraus ziehen?
Und was geht da? Also ich meine, dass da wahnsinnig viel drinsteckt. Ich denke, das ist deutlich geworden. Es sind wahnsinnig viele Edelmetalle. Sie haben auch nochmal die Zahl genannt. Gold ist eins, aber es gibt ja noch wahnsinnig viele andere. Wie weit sind wir da technisch, um auch strukturell von der Infrastruktur her, von den Einsammelstätten? Man muss diese Geräte zum Teil sehr detailliert zerlegen, um diese einzelnen Stoffe da wieder rauszukriegen. Man kann nicht einfach ein Notebook in Schredder werfen und dann am Ende fließt da links Gold und rechts Silber raus. Also das ist industriell, prozessual auch extrem anspruchsvoll. Wie weit sind wir da?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, dass diese Dinge nicht im Müll landen und dass die Verbraucher wissen, mein Handy kann ich zurückbringen zu meinem Laden. Also egal.
Kann ich das? Ja?
Genau, die müssen die Handys eigentlich annehmen und die anderen Elektrogeräte bringe ich zum Wertstoffhof und da fahre ich rein und gebe die ab. Ich glaube, zu den technischen Details kann vielleicht.
Aber der Händler schmeißt sie dann in seinen Papierkorb oder was macht er damit? Noch ganz kurz verordnen. Schmeißt der Händler wenn ich das Handy zurückgebe bei meinem Händler, wirft er das dann in seinen Altglascontainer? Oder
was? Nein, die Händler sind eigentlich verpflichtet, diese Handys wieder anzunehmen. Da gibt es natürlich auch noch Bedarf, Händler stärker in die Pflicht zu nehmen und auch andere Händler, nicht nur von Handys, dazu verpflichten, dass sie ihre Geräte zurücknehmen müssen.
Das ist also ganz vielleicht ein paar deutliche Worte dazu. Erstens, weil ich das sehr häufig als Meldung kriege, mir Leute mitteilen, Händler sind verpflichtet, Hersteller auch kostenfrei Elektroschrott zurückzunehmen. Sie sind verpflichtet, die Kostenentsorgung zu übernehmen. Es gibt aber immer noch welche, die sagen, wir entsorgen Ihnen das, kostet dann aber 30 Euro. Ich sage, bitte mir solche Briefe schicken, ich möchte die Leute verklagen. Ja, das ist versuchter Betrug, der da gemacht wird. Zweitens, es gibt mittlerweile von Öko-Institut eine Untersuchung. Wir haben bisher in Belgien ein großes Werk, in dem Handys quasi aufgelöst werden. Und es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, Herr Bansen, es ist schwierig, das Zeugs rauszukriegen. Von den Personalkosten her teurer als das, was man nachher rausbekommt. Also das ist noch ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Aber wieso denn überhaupt gleich verschrotten? Der Hersteller will natürlich, dass wir funktionsfähige Geräte verschrotten. Es gibt ja auf dieser Erde andere Märkte, da freut man sich über funktionsfähige Handys, die 10 Jahre alt sind, die werden ja woanders noch genutzt. Ich sage, wir brauchen einen funktionsfähigen Export von Geräten, die noch gebraucht nutzbar sind.
Ja, aber dann haben wir das Problem, wenn Sie das dann nach Indien
oder Asien exportieren. Und das ist jetzt der dritte Punkt.
Die garantiert nicht in der Bremer Recycling.
Cosima Danoritzer, die den Film Kaufen für die Müllhalde gemacht hat, die bringt im nächsten Jahr ihren neuen Film raus. Und nur eine ganz kleine Sache. Sie hat sich nämlich gefragt, wo landet eigentlich der Elektroschrott? Der kleinste Teil, der uns so groß vorkommt, in Accra, diese riesigen Müllhalden, das ist der kleinere Teil. Ungefähr 2/3 sind ungeklärt. Also wir müssen uns die Frage, wo landet denn das eigentlich?
Also und das Dritte, was ich mich frage,
da kommen Sie aber nicht auf die Tonnen. Und ich frage mich, das wird im nächsten Jahr eine ganz spannende Frage werden. Wir haben in Deutschland eine zuständige Institution dafür, die Verantwortung dafür hat, wo landet denn das? Die werden wir nächstes Jahr sehr deutlich fragen. Sag mal Leute, was passiert da eigentlich? Und wieso erklären wir Dinge für Schrott, die nutzbar sind? Ja, das müssen wir uns ja selber mal als Gesellschaft fragen. Wieso sagen wir, hey, das ist Schrott, obwohl es noch voll funktionsfähig ist? Hier müssen wir neue Lösungen für finden.
Herr Hintermann.
Also grundsätzlich, zumindest große Mobilfunkanbieter nehmen die Handys zurück und sortieren erstmal die aus, die noch zu gebrauchen sind, und die werden dann auch weiterverwendet. Allerdings ist der Anteil, der zurückgegeben wird, extrem gering. Also das ist einfach, über 95% landet irgendwo. Ja. Wenn man Glück hat, bei eBay. Und
na gut, aber zurückgeben macht ja nur Sinn, wenn es kaputt ist, oder? Also wenn es wirklich irreparabel kaputt ist, dann macht es zurückgeben nur Sinn, oder? Sonst kriege ich noch 50 Euro bei eBay.
Wenn ich noch 50 Euro dafür bekomme, aber natürlich. In aller Regel bekomme ich nur für ein relativ gutes Gerät noch 50 Euro bei
eBay. Also es geht jetzt wirklich um kaputte Geräte. Ich habe versucht, es zu recyceln oder zu reparieren.
Kaputte Geräte sollte man zurückgeben. Der BUND gibt einem immer noch Geld, selbst für kaputte Geräte. Das ist doch toll.
Aber Frau Odden hat es vorhin auch schon angesprochen. Es ist halt extrem wichtig, überhaupt erstmal die Materialien zu sammeln. Und dieses ganze Thema Urban Mining. Es sind extrem wertvolle Rohstoffe drin. Wir haben vor 2 Jahren mal eine Untersuchung gemacht. Allein die Rechenzentren in Deutschland, da ist 2 Tonnen Gold in den Platinen drin. Und das ist nicht mal der größte Teil.
Ne? Bitte? Das ist die Goldreserve von Deutschland. Die einzige, die noch in Deutschland ist wahrscheinlich.
Aber Rechenzentren ist nicht mal der größte Teil. Wahrscheinlich in den PCs und Handys ist insgesamt sogar noch mehr. Das kann ich jetzt nur nicht durch eine Zahl belegen. Aber allein in den Rechenzentren sind 2 Tonnen Gold, was ein enormer ökonomischer Wert ist. Wir haben momentan nur einfach das Problem, und das wurde gerade auch schon angesprochen, dass das Recycling zu teuer ist. Also mit momentanen Technologien und auch so, wie die Produkte auseinandergebaut werden müssen, ist es einfach zu teuer, das zu recyceln, und es lohnt sich nicht. Aber wir sollten es zumindest erstmal sammeln, und dann geht es halt in die Richtung, wir müssen die Hersteller, und da geht, glaube ich, auch nur ein gewisser Zwang dazu, zwingen, recyclinggerecht zu bauen. Also, dass ich auseinanderbauen kann, die Geräte wieder. Im Automobilbereich gibt es das, da ist das auch schon lange vorgeschrieben, da muss das demontiert werden können, und das muss ich halt auch in anderen Branchen machen.
Da schließt sich der Kreis wieder ein bisschen zu dieser Modularisierung, je modularer und
das gehört in die Produktentwicklung mit hinein, dass es legefähig ist, dass es recycelbar ist. Wir haben ja heute schon Stofflösungen dafür. Ja? Es gibt heute Kunststoffe mittlerweile, die wir 100% recyceln können. Ja? Es gibt Alternativen dafür. Die setzen sich im Markt natürlich nicht durch, weil die Hersteller sagen, da kaufen die ja nichts mehr. Ne?
Wir müssen Druck machen. Ich wollte ganz zum Schluss nochmal auf diese Innovationsfrage kommen. Also das ist ja so häufig ein bisschen der Subtext, wenn wir quasi jetzt faire Telefone und modulare Systeme bauen, dann müssen wir auf Leistung, Bequemlichkeit verzichten, auf Fortschritt. Wir müssen auf bestimmte Innovationen verzichten. Der Punkt, den Frau Otten angesprochen hat, das ist ja auch einer, der mit da in diese Rechnung reingehört, nämlich, dass es ja durchaus Innovationen geben kann, die beide Fliegen erschlagen, nämlich die sozusagen den Fortschritt mitbringen, nämlich bessere Produkte, Produkte, die das Gleiche leisten, aber diese ganzen Nebenwirkungen nicht haben. Wie weit sind wir da, Frau Otten? In welche Richtung müssen wir da gehen?
Ja, ich glaube, Produkte, die ganzen Nebenwirkungen noch nicht haben, haben wir nicht. Das ist, glaube ich, ganz klar geworden.
Aber ist das ein Widerspruch? Faire Technik haben wollen, die Rücksicht nimmt auf Umwelt und Arbeit, aber gleichzeitig wollen wir die komplette Leistung haben?
Ich denke, gewisserweise gibt es da Widersprüche, Ich finde das schwierig, da so moralisch zu argumentieren. Ich glaube, da muss jeder selber sich überlegen, wie er das für sich entscheidet. Ich will einfach, dass man sich Gedanken darüber macht und dass wir das debattieren und dass wir das in der Gesellschaft auch breiter diskutieren.
Übrigens,
was brauchen wir, was brauchen wir nicht? Also ich glaube, es ist bei Wirtschaft allgemein so, welchen Nutzen hat die Wirtschaft für uns? Was bringt uns das als Gesellschaft oder nicht? Ich glaube, das ist eine grundlegende Debatte.
Wir haben etwas vergessen in unserer Diskussion. Die Wirtschaft ist ein Teil unserer Gesellschaft. Wir tun immer so, als gäbe es eine Gesellschaft und eine Wirtschaft. Wirtschaft ist ein Teil unserer Gesellschaft. Wir sind die kaufende Gesellschaft. Also müssen wir die Hersteller behandeln wie unsere Zulieferer. Wir müssen ihnen sagen, was wir uns zu liefern haben. Sonst wissen die nicht, was an dem Regal gefordert wird. Da müssen wir deutlicher werden. Übrigens, in Asien passiert das schon. Selbstverständlich können Innovationen helfen, die Welt zu retten. Natürlich können Ingenieure Dinge erfinden, die widerspruchsfrei im Stoffkreislauf sind. Selbstverständlich können wir sortenreine Stoffkreisläufe verwirklichen. Die Frage ist nur, ob der Hersteller das will, weil das nicht unbedingt in seine Rendite hineinfließt. Sag ich mir. Da müssen wir als Gesellschaft mal sagen, das ist nicht unser Problem. Wir wollen Produkte, die in sortenreinen Stoffkreisläufen regelmäßig wiederverwendet werden können, ohne dauernd die Natur zu schaden, weil wir Blausäure auf Berge kippen, um unten Gold rauszuholen.
Sie hörten ein Schlusswort von Stefan Schritte. Ganz herzlichen Dank. Murksneindanke.de ist Ihre Adresse, unter der Sie zu finden sind. Ganz herzlichen Dank auch an Julia Otten von Germanwatch und Ralf Hintemann vom Borderstep-Institut hier in Berlin. Das war das Breitband im Deutschlandradio Kultur diese Woche über grüne und nachhaltige IT, Informationstechnologie und andere technische Geräte. Am Mikrofon war Philipp Banse. Ich danke fürs Zuhören. Alle Infos, alle Links und den Podcast gibt es wie immer auf breitband.deradio.de. Ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. I get no one, mother language, open sun, blessing, bottle full of slime.